bin mir nicht ganz sicher, was der richtige Predigtanfang für euch ist. Ob das, was ich mir überlegt habe, passt. Ihr seht noch alle so jung aus. Aber habt ihr schon mal dieses Gefühl gehabt, irgendwann war es früher einmal besser? Kennen Leute von euch das Gefühl, früher war das mal besser? Also, ich weiß nicht, aber das ist so. Früher war es irgendwie besser. Allein die D-Mark-Scheine haben viel mehr Vertrauen gegeben als diese Euro-Scheine, weil die nicht so bunt waren. Konfirmanden waren lieber. Pfarrer hatten mehr Respekt. Da wurde ich im Gottesdienst gelacht, nur wenn der Pfarrer ausdrücklich gesagt hat, ihr dürft. Es ist eine große Versuchung, auf bestimmte Zeiten zurückzublicken und zu sagen, da war es besser. Das ist, glaube ich, eine Tendenz von Menschen, die ein bisschen älter sind, weil die schon was haben, worauf sie zurückblicken können und was schon so lange her ist, dass sie gar nicht mehr genau wissen, dass das damals auch nicht besser war. In der Geschichte des Volkes Israels gab es auch so super Zeiten. Und eine Zeit, wo die Israeliten immer gerne zurückgeguckt haben, war die Zeit von König David. Also zu der Zeit von König David, da war das alles besser, weil da hatte nämlich Israel noch einen richtigen König. So einen, der noch vorne mitgekämpft hat und wenn der gekämpft hat, dann haben die immer gewonnen. Und diese Vorstellung davon, wie die Zeit mit König David war, wird in der Geschichte des Volkes Israels sehr idealisiert. Wenn man genau hinguckt, war das gar nicht so. Weil eigentlich waren, auch wenn David ein starker König war und Israel zu dieser Zeit militärisch relativ groß dastand, war es eine schwierige Zeit. Denn als König David regierte, das war ungefähr der Umschwung von Bronze zu Eisen. Und die Völker, die an der Mittelmeerküste waren, zum Beispiel die Philister, hatten Zugang zu dieser Technologie, wie man Eisen schmilzt und verarbeitet. Und haben deswegen Eisenschwerter gehabt und Rüstungen mit Eisenplättchen drauf, während die Israeliten zum Großteil noch diese dämlichen Bronzespeere hatten und diese Bronzeschwerter. Und allein das machte schon die ganzen Kämpfe gegen Philister und sonst was sehr schwierig. Und diese Geschichte von dem kleinen jungen David, der gegen diesen riesigen Goliath kämpft, ist sicherlich auch ein Ausdruck des Gefühls, den die Menschen zur Zeit Davids hatten. Aber später dann wurde diese Zeit sehr glorifiziert und wurde gesagt, ah, das war damals zum König David, das war alles super und das müsste nochmal so kommen. Und der Text, über den ich heute predige, stammt aus dem Jesaja-Buch. Und zur Zeit des Jesajas, der Verkündigung des Jesajas, war die ganze Sache nicht mehr so ganz eindeutig. Da waren es nicht mehr die kleinen Völker, die um Israel herum gelagert waren, die dummerweise ein bisschen mehr bessere Technologie hatten, sondern im Grunde war diese ganze Landbrücke entlang in eine schwierige Situation hineingebracht worden, weil es im Süden die Großmacht Ägypten gab und im Norden verschieden wechselnde Reiche. Und diese Völker dazwischen, die wurden im Grunde genommen als Vasallenstaaten langsam aufgerieben, je nachdem, wo so gerade die Grenze stattfand. Und diese großen Staaten im Norden und Süden waren so groß und mächtig, da hätte auch nichts geholfen, wenn die Israeliten noch eine Geldspritze extra gekriegt hätten. Da hatten sie keine Chance gegen. Und so lebten sie in unruhigen Zeiten und ja, manchmal dachten sie dann zurück, damals, als König David noch regiert hat, da war das alles viel besser. Es gab auch Versuche, irgendwie sein Heil in neuen Strategien zu finden. In Strategien, in denen man versuchte, Allianzen zu schmieden, zum Beispiel mit Ägypten. Oder Strategien, dass man dachte, vielleicht liegt das einfach daran, dass Gott alt geworden ist. Der Gott Davids ist jetzt auch in die Jahre gekommen und der reicht vielleicht langsam die Rente an. Vielleicht sollte man doch mal gucken, was die Ägypter oder die Babylonier oder wer immer da gerade, die Assyrer, wer immer da gerade Macht hat, was die für Götter haben. Und so gab es sehr viele unterschiedliche Religionen und viele Leute versuchten in Israel ihr Heil zu suchen in diesen neuen Göttern, die versprachen, dass sie stärker, mächtiger und neuer sind. Es gab auch im Inneren des Volkes Israels sehr viele Missstände. Es gab sehr viel Ungerechtigkeiten. Es gab eine sehr reiche, etablierte Schicht, die im Grunde genommen auf Kosten der anderen lebte, die unter Umständen das Gesetz für sich selber auslegte und die Leute, die kein Geld hatten, einen richtigen, teuren Anwalt zu nehmen, die gingen halt leer aus. Während die, die Macht, Geld und Connections hatten, konnten Dinge tun, die niemand anders tun durfte und die mussten nicht gesühnt werden. Aber wenn wir ehrlich sind, auch das gab es eigentlich schon zur Zeit Davids. Ich meine, die Geschichte mit David und Bathsheba, er schwängert eine verheiratete Frau, versucht dann zu organisieren, dass der Mann, der gerade im Krieg für David ist, dass der Urlaub kriegt von der Front. Er hofft, dass ja die dann so und das alles ist verschleiert, das klappt nicht, dann lässt er ihn umbringen und heiratet die Witwe. Es ist so, dass Nathan kommt und sagt, David, du hast was falsch gemacht, du bist des Todes schuldig. Und es ist so, dass David sagt, ja, tut mir leid, es stimmt, ich habe recht, ich habe den Tod verdient, aber er bekommt ihn nicht. Also eigentlich jetzt rein nach dem Gesetz Israels läuft David leer aus. Eine schwierige Sache, weil David ist ja der Mann Gottes und so, aber nach rein den Gesetzen der Israeliten geht David leer aus. Das heißt, auch zur Zeit Davids war nicht alles so richtig. Und viele im Volk Israel sehnten sich nach irgendwie was Neuem, nach der Erlösung Gottes, dass sich endlich was bewegt, dass es irgendwie besser wird, dass es nochmal so wird wie, naja, so wie zu Zeiten Davids, da war es super. Aber die meisten Propheten klagen das Volk Israel an, klagen die Ungerechtigkeiten an, beschreiben, was für eine drohende Kriegsgefahr am Horizont ist und dass diese Kriegsgefahr nicht abgewendet wird, sondern über sie kommen wird. Und ein Großteil der Verkündigung des Propheten Jesaja bezieht sich darauf, dass er Israel und die umliegenden Völker ganz, ganz kritisch sieht. Aber es gibt auch in dem Propheten Jesaja einige Lichtblicke, wo er wegguckt von den schwierigen Situationen, die als nächstes kommen werden oder die schon da sind, hin zu einer ganz besonderen Zeit, wo es ganz anders ist, wo man sich zurücklehnen und aufatmen können soll. Und wenn ihr das könnt, möchte ich euch bitten, atmet tief durch, lehnt euch schön in der gemütlichen Kirchenbank zurück und hört euch ganz in Frieden und voller Genuss diesen Text an. Ich lese aus Jesaja 12. Am Tag deiner Rettung wirst du sagen, Herr, ich preise dich. Du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und ich darf wieder aufatmen. Dann wirst du bekennen, Gott ist mein Helfer, ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst. Den Herrn will ich rühmen mit meinem Lied, denn er hat mich gerettet. Voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen an Gottes reichen Quellen, aus denen euch seine Hilfe strömt. Und ihr werdet sagen an jenem Tag, preist den Herrn, macht seinen Namen überall bekannt, verkündet allen Völkern, was er getan hat. Sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. Singt und spielt zur Ehre des Herrn, denn er hat gewaltige Taten vollbracht. Das soll die ganze Welt erfahren. Freu dich und juble du Zionsstadt, denn er wohnt in deiner Mitte, er, der große, heilige Gott Israels. Jesaja sagt also zu dem Volk Israel, Gott ist bei dir. Und auch wenn du durch Situationen gehst, wo du empfindest, Gott ist nicht bei mir, und vielleicht ist das auch so, weil Gott dich Dinge ausbaden lässt, die du dir selber eingebrockt hast und er es nicht verhindert, er wird bei dir sein und es wird ein Tag kommen, da werden die Dinge, die hinter dir liegen, so schwer sie auch waren, vergessen werden. Und du wirst Grund haben, Gott zu danken für all das, was er letzten Endes doch getan hat. Dieser Text ist relativ schwierig deswegen auszulegen, weil die Frage ist, wer und wann ist das? Weil nachdem Jesaja das gesagt hat, kommt ja erst nochmal der ganze Ärger, der ganze Krieg und die Deportation und alles. Aber die Leute, nicht die, die es gehört haben, sondern nachkommende Generationen werden erleben, dass auf einmal die Gefangenschaft in Babylon aufgehoben wird und dass wie aus dem Nichts die Politik sich ändert und auf einmal dürfen die Deportierten wieder zurück nach Hause gehen. Und das ist sicherlich ein Tag, an dem sie Gott loben und preisen. Und sie werden anfangen, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen und den Tempel auf dem Zionsberg wieder zusammenzubauen. Und sie werden sogar von dem persischen König da unterstützt finanziell. Und das sind sicherlich Dinge, die unbegreiflich sind und die großartig sind. Besonders wenn man vorher erlebt hat, wie einen die Politik und die Macht auch zerreiben kann. Aber letzten Endes ist es nicht so, dass Israel nochmal Herr über sich selbst wird, sondern nach den Persern kommen die Griechen, nach den Griechen die Römern und danach erstmal 2000 Jahre Pause. Bis so etwas wie Staat Israel in unserer Lebenszeit beginnt. Und von daher ist die Frage, ist das, was hier Jesaja beschreibt, wirklich die Rückkehr aus Babylon mit gemeint oder ist es nicht was Großartigeres? Es kann natürlich auch sein, dass gar nicht damit die Rückkehr Israels gemeint ist, sondern dass etwas viel Großartigeres gemeint ist und viele christliche Ausleger sagen das, weil dieser Frieden und das Großartige, was da kommt, wird ja wieder durch kommende Kriege zerbröselt werden, sondern dass es darum geht, dass Jesus Christus in diese Welt hineinkommt, für unsere Schuld stirbt und dass das eigentlich der entscheidende Frieden ist, den wir haben. Nicht mit unseren Nachbarländern, sondern den Frieden mit Gott, mit uns selbst und mit den Menschen um uns herum. Man kann diesen Text also unterschiedlich auslegen. Man kann ihn auf einzelne Israeliten legen. Man kann ihn auf die Geschichte des Volkes Israels legen und ihn sehen als einen Text, der den Jubel der Israeliten bezeichnet, die aus Babylon zurückkommen. Oder man kann ihn sehen, bezogen auf das, was Jesus für uns tut in unserem Leben. Man kann ihn auch endzeitlich sehen und kann sagen, dieser Jubel und diese Zeit, dieser Tag der Rettung ist eigentlich nicht der irgendwo diesseitig in diesem Leben, sondern der ist nach unserem Tod. Egal wie man diesen Text sieht, glaube ich, gibt es drei Dinge, die gut sind zu beherzigen. Der erste Gedanke, der Gutes zu beherzigen, ist das Vertrauen. Dass mir dieser Text Mut macht, kann nur dann geschehen, wenn ich darauf vertraue, dass Gott tatsächlich sein Wort hält und wirklich mein Leben verändert. Wir vertrauen vielen unterschiedlichen Dingen in unserem Leben. Wir vertrauen vielleicht darauf, dass es später einmal besser wird, weil schlechter kann es ja nicht mehr werden. Manchmal vertrauen wir darauf, dass wir denken, wenn wir erstmal dieses, jenes oder solches haben, dann wird es besser. Wenn wir einen bestimmten Abschnitt in unserem Leben geschafft haben. Jesaja sagt, Gott wird uns retten. Er wird uns helfen und in ihm und mit ihm werden wir Freude finden. Auch wenn wir uns das jetzt nicht vorstellen können. Das heißt da in diesem ersten Vers, am Tage deiner Rettung wirst du sagen, Herr, ich preise dich. Du bist zornig auf mich gewesen, doch nun hat sich dein Zorn gelegt und ich darf wieder aufatmen. Ich glaube, manchmal müssen wir ganz bewusst unser Vertrauen auf Gott setzen, auch wenn dieses Vertrauen noch nicht in einem Setting ist, dass man sofort denkt, klar, da muss man ja vertrauen, das ist ja logisch. Der zweite Gedanke, was Jesaja auch ganz wichtig ist, ist, dass wenn wir vertrauen und wenn wir erleben, dass Gott in unserem Leben etwas bewegt und wir uns frei gerettet fühlen, ist, dass es Danken und Loben gibt. Er sagt, dann wirst du bekennen, Gott ist mein Helfer, ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst. Der Herr will mich rühmen, mit meinem Lied, denn er hat mich gerettet. Es ist ganz komisch, wir neigen manchmal dazu, die Vergangenheit zu glorifizieren, und trotzdem neigen wir gleichzeitig auch dazu, gute Dinge in unserem Leben zu vergessen und dadurch die Dankbarkeit zu vergessen. Ich glaube, es ist für uns als Christen wichtig, dass wenn wir Situationen erleben, in denen wir spüren, Gott ist bei uns und lässt uns nicht hängen und wir sind nicht alleine, dass wir diese Momente nicht einfach vergessen und in die Vergangenheit entschwinden lassen, sondern dass wir diese Momente ganz bewusst auskosten und sagen, Gott, ich danke dir, dass es mir jetzt gerade gut geht. Ich danke dir für all das, was du mir jetzt gerade gegeben hast. Dass man diesen Moment innehält und das hält und aushält und ganz genau den Blick darauf setzt. Dieses Danken und Loben kann uns einerseits helfen, wieder Vertrauen auf Gott zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir viel geklagt haben in unserem Leben, dann braucht unsere Seele das auch, dass wir loben und rühmen. Und der dritte Gedanke, bekannt machen. Wir leben heutzutage in einer Welt voller Werbung. Jeder und jede wirbt für irgendetwas. Wir können im Grunde genommen keinen 100 Meter irgendwie aus diesem Gebäude herauslaufen, ohne dass wir nicht was mit irgendwie was beworben werden. Das Bewerben passiert schon jetzt gerade hier in diesem Moment, weil man kann sehen, wenn man genau hinguckt, welche Marke die Schuhe sind, die ich anhabe. Selbst die Tatsache manchmal, dass wir bekleidet sind, was im Prinzip nicht schlecht ist, macht schon deutlich, dass wir für irgendetwas werben. Und auch in anderen Bereichen ist ganz viel Werbung drin. Ich meine, es ist natürlich ein ganz simples, einfaches, persönliches Statement, wenn ich auf den Like-It-Button drücke. Aber es ist letzten Endes auch Werbung. Weil ich sage, ich mag es, guck dir es an, weil wenn ich es mag, vielleicht magst du es auch. Wenn man genau guckt, ist das eigentlich Werbung. Und Werbefirmen versuchen ja auch über solche Funktionen wie Like-It-Button ihre Sachen zu bewerben, weil wir noch nicht das so schnell geblickt haben, dass das eigentlich auch Werbung ist. Wenn in christlichen Bereichen geworben wird, das heißt, wenn wir Großartiges erzählen von Gott, was wir mit Gott erlebt haben, dann kriegt das in unserer Gesellschaft einen anderen Stempel. Nicht den Like-It-Stempel, sondern den Missionier-Stempel. Das ist ein Stempel, der momentan nicht gut ankommt bei Menschen. Aber trotzdem glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt zu sagen, wenn Gott mir beigestanden hat, wenn ich das erlebt habe, dass Gott mich befreit hat, dann ist es gut, das weiter zu sagen und zu sagen, like it. So wie es auch in diesem Jesaja-Text heißt, macht seinen Namen überall bekannt. Verkündet allen Völkern, was er getan hat. Sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. Das ist, finde ich, ein eindeutiger Like-It-Button, den Jesaja da sagt, den wir eigentlich mal drücken sollten. Wenn es Dinge gibt in unserem Leben, wo wir sagen können, da war Gott bei mir, dann können wir da genauso drüber reden und davon begeistert erzählen, wie in dem letzten Film, wo wir waren, der total cool war, das Buch, was wir gelesen haben, die Kneipe, wo es Schnaps mit Tabasco gibt oder was immer es für Sachen sein könnte, die wir anderen Leuten erzählen würden. Die Hoffnung, die Jesaja in diesem Text ganz deutlich macht, ist die, Gott wird für uns siegen und es wird nicht von unserer Kraft und unseren Möglichkeiten abhängen, sondern Gott wird uns helfen. Vielleicht in unseren persönlichen Situationen, vielleicht in der Geschichte dieser Welt, vielleicht am Ende unseres Lebens. Vielleicht erleben wir diesen Sieg auch insbesondere auf der anderen Seite des Lebens. Wie immer es ist, ist es gut für uns, auf diesen Sieg Gottes und seine Liebe und Möglichkeiten zu vertrauen. Es ist wichtig, da wo wir das erleben, dass Gott zu uns steht und uns hilft, ihn zu danken und zu loben und das nicht zu vergessen. Und es kann für andere Menschen gut sein, ihnen zu sagen, das hat Gott für mich getan, das würde Gott auch für dich tun. Wir singen nun das Lied Lobe den Herrn, meine Seele.